Literatur im Betrieb mit Erika Tomalla und Mladen Gladic. Herzlich willkommen bei Literatur im Betrieb. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Büchern und vor allem mit dem, was sie möglich macht. Ich bin Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft an der LMU in München.
Und ich bin Mladen Gladic. Ich arbeite als Feuilleton-Redakteur bei der Welt. In Leipzig ist Buchmesse. Neben Frankfurt ist das einer der weltweit einflussreichsten Branchentreffs überhaupt. Das ist für uns Grund genug zu fragen, was das eigentlich ist, eine Buchmesse. Seit wann gibt es Buchmessen und wie haben sich Buchmessen verändert? Die Covid-Pandemie hat ja dazu geführt, dass die Leipziger Buchmesse dreimal ausfallen musste. Sie hat aber auch dazu geführt, dass die Digitalisierung im Buchmessenwesen ganz schön vorangeschritten ist. Gleichzeitig kann man sowohl in Frankfurt als auch in Leipzig beobachten, dass Buchmessen immer mehr politisiert werden. Stichwort wäre da vielleicht rechte Verlage. Und man kann sehen, dass Buchmessen immer mehr zu Mega-Events werden. Stichwort da ist vielleicht Cosplay und Mangas. Bevor wir das mit Oliver Zille, der jahrzehntelang die Leipziger Buchmesse geleitet hat, diskutieren, blicken wir wie immer erst einmal zurück.
Der Blick zurück. Ja, der Blick zurück führt uns diesmal über die Literatur in die DDR. Uwe Tellkamp beschreibt in seinem Roman Der Turm aus dem Jahr 2008 eine eigentümliche Figur der Leipziger Buchmesse in der DDR, nämlich die sogenannte Bücherheuschrecke. Gemeint sind damit junge Messebesucher in Parkas mit eigens eingenähten Innentaschen, die sich auf einen ganz besonderen Beutezug vorbereiten. Für viele Leserinnen und Leser der DDR war nämlich die Leipziger Buchmesse eine der wenigen Gelegenheiten, um überhaupt zeitgenössische Literatur aus dem Westen zu sehen zu bekommen. Westdeutsche Verlage durften ihre Bücher ausstellen, kaufen konnte man sie aber meistens nicht. Und deswegen haben viele versucht, sich die Texte anders zu sichern. Sie lasen stundenlang am Stand, schrieben Passagen ab oder sie ließen ein Buch im Parker verschwinden. Das ist keine reine Fantasie von Tellkamp, sondern ist tatsächlich auch so belegt. Die Historikerin Patricia F. Blume beschreibt in ihrer Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR genau solche Strategien. Das Memorieren von Büchern, das Kopieren und auch das Stehlen. Berichten zufolge wurden pro Messetag etwa 20 Personen beim Stehlen erwischt. Interessant ist aber dabei auch die Haltung mancher westdeutscher Verlage. Zeitzeugen berichten nämlich, dass das Standpersonal gelegentlich angewiesen wurde, die Diebstähle nicht allzu streng zu verfolgen. Die Bücher zirkulierten nämlich auf diese Weise weiter, nur eben jenseits der offiziellen Verkaufswege. Und dass auf Buchmessen Bücher verschwinden, ist kein rein historisches Phänomen, sondern gibt es auch noch heute. Deswegen erzählen manche Verlage auch halb im Scherz, wenn ein Titel besonders oft geklaut wird, ist das vielleicht das beste Zeichen dafür, dass er wirklich gelesen werden will.
Ja, jetzt mal Scherz beiseite. Diese Geschichte, die Tellkamp da aufgespießt hat, die zeigt ja auch, dass die Buchmesse in Leipzig zu DDR-Zeiten hochpolitisch war. Das Klauen war ja nicht nur einfach ein Aneignen im Sinne von, das will ich haben, das ist kein Buchfetischismus gewesen. Das war ja wirklich die einzige Möglichkeit, an Westliteratur zu kommen für ganz viele. Mhm. Was eben zeigt, dass das Buchmessen in dieser speziellen Konstellation jenseits der Mauer, aber auch ganz allgemein eine recht politische Sache sind.
Genau, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf die DDR, sondern kann man eigentlich mindestens durch die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts, aber auch im 19. Jahrhundert und früher schon sehen. Die Geschichte der Buchmessen ist ja generell sehr alt und führt sehr weit zurück, nämlich letztlich bis zur Erfindung des Buchdrucks.
Genau, und ich glaube 1240 gab es schon das erste Messeprivileg durch Kaiser Friedrich II. Für Frankfurt, aber die eigentliche Buchmesse oder das, was man als Vorläufer der jetzigen Buchmesse Frankfurt sehen kann, die gibt es seit dem 15. Jahrhundert.
Genau, es wird sogar gemunkelt, ist aber nicht keine ganz belegte Anekdote, dass Gutenberg selbst auch über die erste Messe gelaufen ist. Man weiß es aber nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es so, dass die ersten Messen, auf denen Bücher verkauft wurden, große Warenmessen waren. Also da wurden Bücher mit anderen Waren gemeinsam verkauft, wie Gewürzen, Metallen oder Tüchern. Und tatsächlich entwickelte sich Frankfurt dann sehr schnell zu einem ganz wichtigen Ort für die Buchmesse. Das lag einfach darin, dass mehrere große Handelsrouten durch Europa sich in Frankfurt kreuzten. Und deswegen entstanden da dann diese beiden Messen, die man heute noch kennt, nämlich die Frühjahrsmesse und die Herbstmesse.
Ja, Leipzig hat ein bisschen gebraucht, um aufzuholen, könnte man sagen. Das hatte auch konfessionelle Gründe, nicht wahr?
Genau, also Leipzig, die Leipziger Buchmesse ist ab dem 17. Jahrhundert zur ernsthaften Konkurrenz von Frankfurt geworden. Leipzig lag sehr günstig geografisch für den Handel mit Ost- und Mitteleuropa und gleichzeitig war Leipzig natürlich ein wichtiges Zentrum der protestantischen Bildungswelt. Also es hatte die Universität, Druckereien und eine starke Buchhandelsstruktur. Das hatte zur Folge, dass immer mehr Verleger und Buchhändler dann begonnen haben, ihre Geschäfte nicht mehr in Frankfurt, sondern in Leipzig abzuwickeln.
Genau, das hat auch dazu geführt, dass 1825 dann der Börsenverein der deutschen Buchhändler gegründet wurde, und zwar in Leipzig, der Vorläufer des jetzigen Börsenvereins.
Genau, der Börsenverein war natürlich wichtig, weil er den Buchhandel dann koordiniert hat, Preise und Handelsbedingungen reguliert hat und eben zu einer der wichtigsten Organisationen des deutschsprachigen Literaturbetriebs wurde. Man muss aber sagen, dass die Entwicklung von Leipzig zum wichtigen Zentrum und auch zum Buchmessenzentrum auch damit zu tun hatte, dass in Leipzig im 18. Jahrhundert auf den Kommissionsbuchhandel umgestellt wurde. Das heißt, also um das einmal zu erklären, davor wurden im Prinzip Bücher getauscht auf den Messen. Die Buchhändler sind da hingekommen und haben Ware gegen Ware getauscht. Und der Kommissionsbuchhandel ist das, was man eigentlich heute auch als Zwischenbuchhandel bezeichnet. Das heißt, da gibt es Zwischenhändler, die die Waren ankaufen und dann vertreiben. Das war sehr, sehr wichtig, um Leipzig dann als Zentrum zu etablieren.
Das ist also ein wichtiger Schritt dahin, was wir heute Literaturbetrieb nennen.
Genau.
Wie hat denn die Reichsgründung die Rolle der Buchmessen begünstigt, verändert?
Naja, also insgesamt ist es natürlich so, dass im 19. Jahrhundert wahnsinnig viel passiert durch technische Innovationen, Schnellpressen, billigeres Papier, verbesserte Transportwege. Die Reichsgründung hat da natürlich auch nochmal Effekte, weil die Buchmessen dann zu Orten werden, an denen sich auch eine nationale literarische Öffentlichkeit formiert und die Verlage auch zunehmend eben nicht nur den Handel repräsentieren, sondern auch die Presse und die Öffentlichkeit adressieren. Und ich glaube, dass man, also das, was wir anfangs schon angesprochen haben, nämlich diese Politisierung der Buchmessen, kann man natürlich seit dieser Zeit sehr intensiv verfolgen. Und das ganze 20. Jahrhundert ist eigentlich geprägt davon. Also die NS-Zeit natürlich sowieso, weil der Buchhandel dann gleichgeschaltet wird, viele jüdische Verleger, Buchhändler und Autoren ausgeschlossen werden oder emigrieren müssen. Natürlich ändert sich dann auch nach 45 sowieso alles im Hinblick auf die Messestruktur.
Genau. Und da sind wir fast schon in der Zeit, die Telkamp beschreibt, in der Turm. Wir haben in Leipzig eine Messe, die sich stärker am Ostblock orientiert. Es gibt aber diese Kontakte zu westdeutschen Verlagen. Die großen Verlage sind alle auch in Leipzig vertreten. Fischer, Suhrkamp etc. Frankfurt wird aber weltweit erstmal die sehr viel wichtigere Messe.
Genau, also die Frankfurter Buchmesse wurde 1949 neu gegründet und hat sich dann sehr schnell zum internationalen Treffpunkt des westlichen Buchhandels entwickelt und wurde vor allem zu einer wichtigen Plattform für den Rechte- und Lizenzhandel. Während das für Leipzig natürlich nicht in gleicher Weise möglich war und dadurch hat sich die Bedeutung dieser Buchmessen, also im Verhältnis dazu, wie es davor war, deutlich verschoben.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es mit Leipzig vor allem weiterging nach der sogenannten Wende, wäre vielleicht noch anzumerken, dass Frankfurt und Leipzig natürlich nicht die einzigen Buchmessen sind, die von Belang sind. Es gibt die Buch Wien im deutschsprachigen Raum, die wichtig ist. Es gibt aber von London bis Abu Dhabi große Buchmessen, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man über Buchmessen redet. Und es gibt kleinere alternative Messen, die sich teilweise auch ganz explizit als politische Alternative anbieten. Mhm. Bei den kleineren Messen ist vielleicht zu erwähnen die Mainzer Mini-Prästen-Messe. Die findet zweijährig statt, seit 1970. Das ist ganz wichtig für die kleinen Pressen, die Independents, heutzutage auch für die Self-Publisher, Was im letzten Jahr Furore gemacht hat und für Diskussionen gesucht hat, war die Buchmesse Seitenwechsel in Halle. Die war organisiert.
Genau, über die haben wir auch schon gesprochen.
Genau, über die haben wir schon mal gesprochen in einer Episode. Die ist organisiert von Susanne Dagen, die Buchhändlerin aus Dresden. Und diese Messe sieht sich als rechte Alternative zu einem Messewesen, das, und das ist immer eine Fremdbeschreibung, würde ich sagen, das angeblich nach links gekippt ist, das der linken Hegemonie folgt, das Stimmen unterdrückt etc. Was interessant ist, ist natürlich, dass es linke Buchmessen auch schon ganz lange gibt. Eigentlich ist es Normalität, dass es Buchmessen gibt, die sich gegen den sogenannten Mainstream wenden. Und die kommen meistens von links. Von 1977 bis 1984 gab es in Frankfurt die Gegenbuchmesse. Seit 2000 gibt es eine Veranstaltung, die heißt Gegenbuchmasse. Also, oder Gegenbuchmasse. Also eine Messe, die alternativ sein will, die eine Alternative zum marktförmigen Literaturbetrieb sein will. Und ähnliche Sachen gibt es in Berlin, in Nürnberg, eigentlich an ganz vielen Orten.
Ja, das zeigt natürlich, also wir haben vorhin schon über die gesellschaftliche oder politische Dimension der Messen gesprochen, dass da natürlich auch immer Entwicklungen des Buchmarkts und des Literaturbetriebs ganz stark sichtbar werden und auch verhandelt werden, gerade auch über solche Gegenmessen. Man sieht natürlich sehr stark jetzt gerade an der Frankfurter Messe diese großen Tendenzen, ja, der Internationalisierung, der Kommerzialisierung und auch der Mediatisierung des Literaturbetriebs in den letzten Jahrzehnten. Wichtig in dem Zusammenhang auch noch zu nennen, also wir haben jetzt ja Buchmessen immer als Events vor Augen, die ja bei denen erstens sehr, sehr viel passiert, auch an Veranstaltungen, und die vor allem für Publikum geöffnet sind. Und das war ja gar nicht immer so. Also eigentlich waren das ja Fachmessen für Verlage, für Buchhändler, für Autorinnen und Autoren. Die Frankfurter Buchmesse hat sich erst so allmählich seit den 60er Jahren, aber so richtig eigentlich ab den 80er Jahren, wo dann Publikumstage eingeführt wurden, für externe Leserinnen und Leser geöffnet, ne?
Und heute ist es so, dass man in Frankfurt 2 Tage, glaube ich, für das Fachpublikum hat. Und der Rest ist eine Publikumsveranstaltung tatsächlich.
Genau.
Kommen wir zu unserem Gast heute, über den wir uns sehr freuen. Oliver Zille war schon 1988 Referent der Leipziger Messe, also noch zu DDR-Zeiten, gerade noch. Ab 1993 hat er die Messe geleitet, zunächst als Projektleiter, dann ab 2004 als Direktor. Und er leitete auch das Lesefest Leipzig liest. Ich glaube, das ist sehr verbunden mit seinem Namen. Und auch die Manga Comic Con, das ist dieser Teil der Leipziger Messe, der dadurch auffällt, dass da ganz viele meist junge Leute in wilden Verkleidungen rumlaufen. Ende 2023 hat Oliver Zille als Direktor aufgehört in Leipzig. Heute kümmert er sich um internationale Beziehungen bei der Buch Wien. Er ist vielfach ausgezeichnet worden. Er hat die Goldene Nadel des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erhalten. Er ist Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres in Frankreich und ist Träger des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Er hat also 30 Jahre engste Einblicke gewinnen können, wie so eine Messe funktioniert. Und zwar von ganz oben, wenn man das sagen darf. Wir könnten uns kaum einen besseren Gesprächspartner vorstellen. Herzlich willkommen, Oliver Zille.
Vielen Dank, hallo.
Ja, wir haben es ja gerade schon am Beispiel von Frankfurt so ein bisschen diese großen Entwicklungen seit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachvollzogen. Vielleicht können Sie noch mal schildern, wie das in Leipzig dann nach der Wende war.
Also nach dem Mauerfall gab es zunächst mal im März 1990 noch eine Buchmesse alten Stils, alten DDR-Stils, an der aber sehr viele westdeutsche Verleger mehr als in der Vergangenheit, Sie haben ja ein paar Namen genannt, die sozusagen klassisch immer in Leipzig waren, aber dann waren schon deutlich mehr in Leipzig. Und die hatten Riesenerwartungen, den Ostmarkt aufzurollen und Publikum zu sehen. Und es war ein richtiges, in Anführungsstrichen, schönes Desaster. Das Publikum war nicht auf der Messe, Buchhändler waren gar nicht auf der Messe, weil alles in Transformation war. Der Volksbuchhandel wandelte sich in Privatbuchhandel. Die Leute waren einfach mit ganz anderen Dingen beschäftigt schon. Und die erste Buchmesse, die ich dann wirklich sozusagen verantwortlich erlebt habe, war 1990. 91, das war dann nach der Wiedervereinigung. Die war aber auch noch, Buchmessen werden ein Jahr im Voraus mindestens organisiert, die war auch noch à la DDR organisiert, mehr oder minder. Und da gab es auch wieder eine riesen Unzufriedenheit der Aussteller, dass die Platzierung nicht stimmte und dass das Publikum nicht da war. Und ich weiß noch, der Pressesprecher des Börsenvereins hat mich gefragt, wie viele Besucher habt ihr denn gezählt? Und ich habe gesagt, so ungefähr 6.000 laut verkauften Karten. Und da hat er zu mir gesagt, wenn du das jetzt öffentlich sagst, dann bist du deinen Job los. Dann war das deine erste und deine letzte Buchmesse. Wir sagen jetzt einfach mal 20.000 Besucher. Und da haben wir da 20.000 Besucher hingeschrieben. Und alle haben geschrien und gesagt, so wenig Besucher. Guck mal nach Frankfurt, da sind da Hunderttausende und Leipzig. Und das wird nie was, so ungefähr. Ja. Und dann hat die Messe gemeinsam mit dem Börsenverein einen Vertrag abgeschlossen, dass der Börsenverein die Buchmesse Leipzig innerhalb von 3 Jahren übernehmen könnte, um einfach die Loyalität des Börsenvereins für diese Buchmesse in Leipzig neben der Frankfurter Buchmesse überhaupt zu organisieren. Man kannte sich nicht, die DDR war gerade zusammengebrochen, es war alles neu. Dann hat man diesen Vertrag abgeschlossen, hat nach 3 Jahren in die Bücher geschaut, hat gesehen, dass die betriebswirtschaftlichen Zahlen tiefrot waren. Und der Börsenverein hat dann gesagt, nee, schönen Dank, wir machen hier den ideellen Träger dieser Messe, aber wir involvieren uns nicht wirtschaftlich. Und es gibt weiterhin 2 voneinander komplett getrennte Veranstaltungen. Das hat sich im Nachhinein für Leipzig als sehr sinnvoll und ein Glücksfall erwiesen, weil wir wirklich die Entwicklung der Buchmesse dann nach eigenen Bedürfnissen, nach dem eigenen Publikum, nach dem Fortschritt der Transformation in den neuen Bundesländern gestalten konnten. So, und das haben wir dann schrittweise getan.
Sie haben gerade gesagt, dass es ein Glücksfall war für Leipzig, dass Sie unabhängig geblieben sind. Inwiefern war das ein Glücksfall?
Das war ein Glücksfall, unabhängig zu sein, wirklich nach den Bedingungen des Marktes vor Ort, der Transformation in den neuen Bundesländern, also was passiert mit dem Buchhandel, wie ist das Publikum drauf, welche Themen interessieren die, diese Messe für Leipzig zu entwickeln. Die Buchmesse in der DDR, Sie haben das ja am Anfang angerissen, war vieles, sie war sehr politisiert und sie war immer so ein Schaufenster in die Welt für DDR-Leserinnen und Leser. Für mich als Lehrling, als Student ist man auf die Buchmesse gerannt, weil man einfach was anderes sehen wollte, als was man in den Buchhandlungen der DDR sah. Klammer auf, Klammer zu. Man wollte auch wissen, wann die DDR-Bücher erscheinen. Und dazu musste man auch auf die Buchmesse nach Leipzig gehen. Ich wurde immer gefragt, hast du auch Bücher geklaut? Und habe immer gesagt, nee, habe ich mir nicht getraut. Ich bin vor allen Dingen dahin gegangen, um zu schauen, die Bücher, die mich interessiert haben, und es gab ja in der DDR auch mutige Verleger, die interessante Sachen gemacht haben, zu wissen, wann die erscheinen im Jahr, um dann seinem Buchhändler zu sagen, ich möchte gerne dieses Buch. Da musste man auf die Buchmesse gehen im März. So. Und diese Unabhängigkeit, die wir uns damit erhalten hatten, eben nicht hinter der Frankfurter Buchmesse herzulaufen, sondern was Eigenes machen zu können, war ein Vorteil. Aber am Anfang war natürlich die große Folie, die Frankfurter Buchmesse, was machen die, wie machen die das? Und ich hatte das große Glück, 1991 mal für 2 Monate heute würde man sagen, Volontariat bei den Kollegen der Frankfurter Buchmesse zu machen. Und der damalige Direktor, das war so ein Alt-68er, da wurdest du sofort geduzt und du kannst dir hier alles angucken, Küche und Keller, du kannst hier bei unseren Brainstormings dabei sein, du kannst alles hören. Was mir auch gesagt hat, dass das einerseits sehr freundlich war, auf der anderen Seite man natürlich Leipzig auch nicht ganz ernst genommen hat und gesagt hat, ja, klar, Wiedervereinigung und Leipziger Buchmesse, guck mal, was ihr machen könnt. Und diese guten Kontakte zur Frankfurter Buchmesse habe ich mir übrigens bis 2023 oder bis heute eigentlich erhalten zu den Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin ein großer Bewunderer, was die Frankfurter Buchmesse auch so auf die Beine bringt jedes Jahr, vor allen Dingen, was Internationalität betrifft. Aber wir haben in Leipzig dann eben schnell gesehen, dass wir uns aufs Publikum konzentrieren sollten. Nicht ganz so einfach. In den 90er Jahren war ja der Handel noch sehr stark. Und es ging immer darum, kommen denn auch Buchhändler nach Leipzig? Nee, Buchhändler kamen nicht nach Leipzig. Aber mit, ich würde mal sagen, so um 2007, mit dem Beginn der Digitalisierung und von Social Media und dem starken Wandel im im Verlagswesen und im Buchhandel hat Leipzig dann einen wirklich rasanten Aufschwung genommen, den Direktkontakt zum Leser aufzubauen und auszubauen. Und da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das wäre uns in so einer gemeinsamen Frankfurt-Leipziger Messegesellschaft niemals gelungen, würde ich heute sagen. Hm. Und ja, und es hat ja dann zuletzt auch dazu geführt, dass Frankfurt, was so Publikumsaktivitäten betrifft, auch wieder nach Leipzig geschaut hat. Am Anfang haben natürlich nur wir nach Frankfurt geguckt. Aber später war das dann auch Leipzig liest, Open Books, ne? Also man kennt ja die Geschichten. Also Frankfurt hat dann auch eigene Formate entwickelt fürs Publikum. Diese Aktion Leipzig liest, die 1991 gegründet wurde und 92 das erste Mal stattgefunden hat. Das war quasi mit den Bertelsmännern, mit dem Bertelsmann Buchclub. Damals lebte er noch. War für uns natürlich sozusagen ein unheimlich starker Impuls, der uns bis in die heutigen Tage trägt.
Ja, vielleicht können Sie das nochmal schildern, also wie die Entscheidung zustande kam und was überhaupt, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben dann irgendwann beschlossen, Sie müssen Leipzig zu einer Publikumsmesse machen. Was waren da die wichtigen Schritte?
Also zunächst mal der wichtigste Schritt war schon 91, als der Bertelsmann Buchclub kam und uns folgende Geschichte erzählte. Also passt auf, Leute, wir haben 1989, noch vor dem Fall der Mauer in München, ein München-Liest-Festival organisiert mit dem dortigen Landesverband des Börsenvereins. Und das war ein Riesenerfolg. Und da haben wir, ich weiß nicht, an 50 Orten oder an 60 Orten haben wir da Autoren und Autorinnen hingebracht und die Münchner haben das geliebt. Und sowas machen wir jetzt in Leipzig, das nennen wir Leipzig Liest. Und wir bezahlen das. Den ersten Durchgang, wir brauchen das Kulturamt der Stadt, wir brauchen Orte in der Stadt, wir brauchen Partner. Und dann überziehen wir die Stadt Leipzig mit Literaturveranstaltungen und zeigen so den Verlagen, wie eine Buchmesse vielleicht in der Zukunft auch anders aussehen könnte als das Klassische, was man aus Frankfurt kennt. Das war, wenn man so will, Frankfurt war die Matrize, auf die alle geguckt haben. So sieht eine Buchmesse aus. Eine Buchmesse ist so, wie Frankfurt ist. Und eine richtige große Publikumsshow kannte man in Deutschland so nicht. Man kannte nur die Teile Frankfurts. Und mit Leipzig liest, das erste Jahr waren jetzt Pi mal Daumen 100 Autoren an 100 Orten. Da stand dann in der Leipziger Volkszeitung, Leipziger Größenwahn, 100 Veranstaltungen an 4 Tagen. Wer soll das besuchen? Also in Spitzenzeiten hatten wir dann 3000 Veranstaltungen in Leipzig und es hat auch funktioniert. Und das war ein lesehungriges und vor allen Dingen auch debattenhungriges Publikum. Wie geht's jetzt nach der deutschen Vereinigung weiter? Was passiert mit dem Osten? Was ist mit unseren Autoren? Ja, was ist mit Christa Wolf oder mit Christoph Hein und natürlich auch die gesamten spannenden Westautoren. Also Günter Grass war ja fast jedes Jahr in Leipzig irgendwie und hat sich dort trefflich über Fragen der Wiedervereinigung produktiv gestritten. Wir haben dann relativ schnell große Publikumszuwächse gehabt an der Messe, beziehungsweise auch an den Leipzig-Liest-Veranstaltungen. Und dann habe ich Leute so erzählt mir, ja, du, ich war auch auf der Buchmesse. Und dann sage ich, wo warst du denn? Na, wir waren in der Buchhandlung dort und dort und dort und dort. Aber in den Messehäusern kam teilweise das Publikum gar nicht an, weil es eben so verstreut über die Stadt war. Die Kapazitäten dieser alten Leipziger Messehäuser, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut worden, war eben überhaupt keine Kapazität, eine richtige Buchmesse zu bauen. Und dann gab es Ende der 90er Jahre, also konkret 97, den Plan, auf das neue Messegelände mit der Buchmesse zu gehen und da eine richtige Messe draus zu machen. Und da haben sich wieder alle an den Kopf gegriffen und gesagt, nee, das ist ja dann so wie in Frankfurt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir finden das toll, wenn wir in die Thomaskirche gehen können oder wenn wir uns in einen Café setzen können. Und wir haben es dann aber auch durchgesetzt auf das neu gebaute Messegelände, 96 fertig gebaut, die Buchmesse eben rüber zu switchen. Und ich habe im ersten Jahr die Messe in den Messehallen so eng gebaut, wie sie in den Messehäusern gebaut waren, weil die Befürchtung der Verlage war, ja, da geht dann ein Flächenwettbewerb los und das können wir uns nicht leisten. Und eine zweite Buchmesse brauchen wir sowieso eigentlich nicht. Und jetzt fangt ihr auch noch an, aufs Messegelände zu gehen, ganz schrecklich. Und relativ schnell hat man aber gesehen, dass die Publikumsmengen, also wir waren in der Innenstadt bei 35.000 Besuchern und dann waren die Häuser voll. Mehr hat man nicht geschafft. Und auf dem Messegelände hat man sofort im ersten Jahr 55.000 Besucher. Jetzt aktuell sind es so immer über 200.000 Besucher. Also man konnte viel mehr auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Leseförderung betreiben, eigene Programme machen. Das ist dann nochmal eine Geschichte für sich, aber das waren so die Anfänge. Und dann haben wir eben gesagt, am Tag gibt's Leipzig liest nur auf dem Messegelände und am Abend ab 18 Uhr ziehen wir dann in die Stadt und dann wird bis früh um 4 gefeiert an allen möglichen Orten. Und das war dann das neue Publikumskonzept der Leipziger Buchmesse und das funktioniert bis zum heutigen Tag immer wieder mit Wandlungen eigentlich sehr gut.
Sie haben gerade die Leseförderung erwähnt, die, glaube ich, was ganz Besonderes an Leipzig ist. Besonders ist auch das, was ich am Anfang erwähnt habe, ist diese Manga-Comic-Con. Das heißt, wenn man aufs Messegelände kommt, sieht man alle diese jungen Leser, die Fans sind von bestimmten Genres. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist auch eine wilde Geschichte. Also zunächst mal, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass um einer Messe wie Frankfurt sinnvoll Paroli zu bieten, und das heißt sie nicht zu überholen, sondern ein eigenes Konzept daneben zu entwickeln, dass man sich auf bestimmte Felder konzentrieren muss. Und es war klar, dass ein Feld die Kinder und Jugendlichen sein würden. Denn wenn ich etwas gelernt habe in den ersten Jahren, das galt für Autoren und das galt fürs Publikum, dass Autoren, AutorInnen und Publikum mit so einer Messe wachsen. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin am Anfang Günter Grass hinterhergerannt und diesen, ich sage es jetzt freundlich, älteren Herren, bis ich begriffen habe, dass das genau der falsche Weg ist und dass man mit den Jungen, dass man die an die Messe holen muss und die haben dann einen eigenen Teil ihrer Biografie mit dieser Messe verbunden. Und das gilt für die Besucher eben genauso. Wenn ich heute junge Leute frage, was ihn mit der Buchmesse verbindet, dann sagen die, wir sind schon mit unseren Eltern auf die Buchmesse gekommen, als ganz kleine Kinder. So, und das ist für uns sozusagen ein Teil, das ist schon genetisch irgendwie drin, dass man zur Buchmesse geht. Und das hatten unsere Kollegen in Frankfurt ja 40 Jahre voraus, uns, dass es da eben auch so einen Automatismus gab. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen, wenn wir eine Publikumsmesse sein wollen, brauchen wir 100.000 Besucher. Das ist so eine magische Zahl. Wie kriegen wir die? Wir müssen Schüler auf die Messe holen. Also geben wir denen einen ganz billigen Eintritt und aktivieren die Lehrer. Für die machen wir ein Fortbildungsprogramm, so à la Didakta. Und dann bringen die ihre Schüler mit, die Schulklassen. Und für die Schulklassen machen wir ein eigenes Programm. Und das war dann wie ein Schneeballeffekt. Das hat fantastisch funktioniert und hat auch die Besucherzahlen hochgetrieben. Die ganz stark literarischen Verlage haben sich natürlich beschwert. Ihr schickt hier bloß Kinder über die Messe. Und in dem Kontext, Jugendliche an die Messe zu holen, haben wir auch Umfragen gemacht. Wie findet ihr die Leipziger Buchmesse? Um dann aufs Thema zu kommen, ja. Und da haben die Kids mehr oder minder gesagt, naja, also besser als in die Schule gehen ist es allemal, aber so ganz unsere Themen werden hier nicht gespielt. So, was sind denn eure Themen? Ja, was ist denn mit Comics und was ist denn jetzt mit Mangas, die gerade Anfang der 2000er Jahre das erste Mal richtig boomten? Und die Verlage, große Verlage, große deutsche Verlage haben dann zu uns gesagt, pass auf, wir machen gemeinsam, wir holen hier japanische Stars her. Und wir präsentieren unsere Mangas speziell an der Buchmesse. Und das war alles in der Kinderhalle, in der Halle 2. Ja, und das flog dann uns fast um die Ohren irgendwann. Und dann habe ich meinen Vorstand und den Aufsichtsrat überzeugt, eine eigene Manga-Messe neben der Buchmesse laufen zu lassen, aber die als Bestandteil der Buchmesse laufen zu lassen.
Wie viel Gegenwind haben Sie da bekommen?
Naja, zunächst mal hieß es, also wenn du eine neue Halle, das hat ja auch mit der Publikumsmenge zu tun. Wir wussten auch nicht mehr, wie wir die Leute unterkriegen sollten. Es waren Riesenschlangen und es war in den 2010er Jahren teilweise wirklich sehr an der Kante, auch sicherheitstechnisch. Und es war noch eine Messehalle, war noch frei, nämlich die Halle 1, wo jetzt die Manga Comic Con auch dran stattfindet. Und dann dachte ich, wie kann ich diese Halle irgendwie erobern? Und dann hieß es immer, wenn du die noch nimmst, das kostet so und so viel, 100.000 Euro, das kannst du dir eigentlich mit der Buchmesse gar nicht leisten. Und dann haben wir eben eine Phalanx von deutschen Verlagen gebildet, Carlsen allen voran, die dann laut gesagt haben, also wenn die Messe sich jetzt diesem Thema nicht richtig annimmt, dann ziehen wir uns zurück, weil die Fans, die brauchen was anderes als was ein Kinder- und Jugendbuchverlag oder was ein Kinder- und Jugendbuchautor braucht. Ja, die Jugendkultur, die muss anders gefeiert werden. Und dann habe ich diese Halle bekommen. Und im ersten Jahr waren dort schon gleich 50.000 Besucher allein in dieser Halle. Also das war 2014, haben wir die gegründet. Die Idee gab es schon lange, eine Comicmesse zu gründen. Das hat Frankfurt übrigens in der Zeit auch versucht. So Comicbereich gab es da in der Halle, ja, ich habe es vergessen, 3.0, glaube ich, gab es da einen ganzen Comicbereich. Comicverlage gehören zur Buchbranche und waren eben mit Mangas beschäftigt in den Anfang der 2000er Jahre sehr. Und dann haben wir diese Messe gegründet und die ist von Jahr zu Jahr, diese Teilmesse ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Und diese jungen Leute haben wir natürlich auch wieder intensiv befragt, was lest ihr, was ist euch wichtig. Und da stellte sich raus, dass das viel stärkere Intensivleser waren als das durchschnittliche Publikum der Leipziger Buchmesse. Die Pharma ging immer so, das hat mit der Buchmesse gar nichts zu tun, diese kostümierten Leute, die gehen uns so auf den Kranz, das wollen wir eigentlich nicht. Und ich habe immer gesagt, Leute, das sind Buchinteressierte, Medieninteressierte und das ist für uns auch ein Testfeld, mal auszuprobieren, was in der Buchbranche so geht. Ja, also gucken wir doch mal, wie man Jugendkultur und eine Buchmesse miteinander verbindet und man sah dann diese bunten Gestalten auch mal in einem ganz normalen literarischen Forum sitzen. Das fand ich dann immer das Allergrößte, dass die sich auch für Politik und für Kunst außerhalb des reinen Manga-Bereiches und reinen Comic-Bereiches durchaus interessiert haben. Und das ist jetzt ein Teil, ein wichtiger Teil, der besucherseitig diese Gesamtbuchmesse trägt.
Was in die Öffentlichkeitswirksamkeit der Buchmesse hineinspielt, sind ja nicht nur diese Veranstaltungen wie das Lesefest und die Manga-Messe. Das sind vor allem auch die Preise, würde man denken.
Ja.
Es gibt den jährlich vergebenen Preis in drei Kategorien. Es gibt den Buchpreis zur europäischen Verständigung, der interessanterweise und vielleicht tief in die Geschichte reichend sehr stark auf Ost- und Mitteleuropa ausgerichtet ist. Und es gibt den Preis der Leipziger Buchmesse. Welche Rolle spielen diese Preise?
Also auch damit sind wieder Geschichten verbunden. Der Verständigungspreis, der Preis zur europäischen Verständigung, der ist 1994 gegründet worden. An der Messe und es ging darum, Leipzig auch als Drehscheibe nach Osten zu entwickeln. Und ich selbst habe eine sehr starke Affinität dahin und das hat man dann an der Messe vielleicht auch gesehen. Und zwar hat das damit zu tun, dass in den Transformationszeiten, also ich habe mit der Buchmesse angefangen, da war ich 31 Jahre alt, also gerade so Beginn meiner beruflichen Laufbahn, dass die Leute in den osteuropäischen Ländern, in den mitteleuropäischen Ländern unsere Befindlichkeiten in Leipzig immer eins zu eins verstehen konnten. Man hat sich mit denen ganz schnell, hat man eine Gesprächsebene gefunden, die man teilweise, muss ich ehrlich sagen, mit den westdeutschen Kollegen so schnell, die hat man dann auch gefunden, aber es hat länger gedauert, viel länger gedauert. Dann gab es eben die Idee des Börsenvereins, der Messe, der Stadt Leipzig und des Freistaates Sachsen. Sowas wie ein Friedenspreis für Leipzig, aber eben etwas, was Mittelosteuropa sozusagen sichtbar macht und die Intellektuellen dieser Länder, die Autoren, die zur Verständigung zwischen Ost und West beigetragen haben, eben in den Mittelpunkt stellt. Und deswegen ist dieser Preis dann in Leipzig gegründet worden. Und ich habe ihn dann 2005 in die Eröffnung geholt, der Buchmesse. Da wurde rumexperimentiert, dann war er Sonntag im Rathaus, da hatten keiner wahrgenommen. Dann war er Freitag irgendwie im Rathaus, da hatten auch keiner richtig wahrgenommen. Und 2005 haben wir den Preis der Leipziger Buchmesse gegründet und der kostete damals 200.000 Euro. So, jetzt Zille läuft los und sagt, ich brauche mal schnell 200.000 Euro für so einen Preis. Ja. Wusste ich also nicht, ob ich das Geld zusammenkriege. Und dann habe ich erstmal gesagt, dann machen wir jetzt erstmal eins. Wir legen den Verständigungspreis auf jeden Fall in die Eröffnung, was dem Preis unheimlich geholfen hat, was öffentliche Wahrnehmung betrifft. Und Freistaat und Stadt haben dann mir das Geld gegeben, diesen Leipziger Buchpreis, Preis der Leipziger Buchmesse zu kreieren. Das habe ich mit Feuilleton-Journalisten erfunden quasi, die mir dabei geholfen haben. Ich sagte, ihr kennt doch eure Kollegen, wer würde denn in so einer Jury mitmachen und wie viele Kategorien machen wir? Und mit dem literarischen Kolloquium in Berlin, die Kollegen waren quasi dann die Geschäftsstelle. Die haben gesagt, wir stellen dir den Preis hin, das ist kein Problem, wir organisieren das alles. Ich hatte ja nur damals, ich weiß nicht, 6 Leute oder so. Das war eine kleine Mannschaft zu Beginn. Und dieser Preis, da ging es eigentlich darum, vor allen Dingen Lesern Orientierung zu geben. Also wenn man bei einem Leipzig-Liest-Festival 3000 Veranstaltungen hat, dann ist das quasi wie die Weite des Ozeans. Du kannst dich nicht konzentrieren. Und wir haben immer überlegt, wie kriegen wir es in der Kommunikation hin, stärker Konzentration auf die wichtigsten Autoren des Frühjahrs. Und zwar ein bisschen die Messe spiegelnd auch, deswegen 3 Kategorien. Man hätte auch noch mehr machen können, wir haben dann 3 gemacht. Und so ist der Preis dann 2005 entstanden und ist jetzt ein wichtiger Kommunikationsfaktor, war es übrigens auch zu Zeiten, als wir keine Buchmesse durchführen konnten. Da hat der Preis gelebt. Der hat uns quasi das Leben mitgerettet, ja, dass es den Preis der Leipziger Buchmesse gab und dass der auch Preis der Leipziger Buchmesse hieß. Wir haben überlegt, wie wir den nennen können, haben uns da mit Verlegern besprochen und dann haben die gesagt, nee, nennt den einfach Preis der Leipziger Buchmesse, dann habt ihr auch immer gleich noch ein Werbemittel. Und ursprünglich, das sage ich jetzt auch ganz ungeschützt, hatte ich eigentlich die Idee, es gab diesen deutschen Bücherpreis. Ich weiß nicht, ob Sie sich an dieses wilde Ding mit Günter Grassens Butt als Preis in den Jahren 2, 3 und 4 wurde der in Leipzig vergeben. Und das war, der basierte auf einer Diskussion, man muss mehr Buchwerbung machen. In den 90er Jahren war das ganz große Thema, wir brauchen einen Buch-Oscar. Hm. So, und dann hatte sich der Börsenverein etwas ausgedacht, gemeinsam mit den Kollegen in München zum Welttag des Buches einen deutschen Bücherpreis in München durchzuführen. So. Und da sind wir natürlich in Leipzig ausgeflippt und haben gesagt, nee, wir haben doch eine Buchmesse, wir brauchen den Preis an der Buchmesse. Und da gab es dann einen großen Streit. Am Ende ist dann die Corinne da hervorgegangen, die war dann im Herbst in München und in Leipzig gab es den deutschen Bücherpreis. War eine einzige schöne Katastrophe. Ganz kurz gesagt, der ist nach 3 Jahren eingegangen und ich wollte eigentlich, dass dieser deutsche Buchpreis, der jetzt in Frankfurt stattfindet, dass der nach Leipzig kommt. Das wollte aber der Börsenverein nicht, weil er es internationaler haben wollte. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir unseren eigenen Preis der Leipziger Buchmesse, deutschsprachige Literatur, Übersetzungsliteratur, das, was die Messe ausmacht. Und der hat sich sehr gut in den Jahren jetzt etabliert und hilft den Lesern Orientierung auf dem überbordenden Buchmarkt, der zwar jetzt auch ein bisschen schrumpft, aber 80.000 Titel pro Jahr ist immer noch eine große Menge, sich zu orientieren.
Man sieht ja jetzt an vielem dessen, was Sie erzählt haben, dass es konstant eigentlich darum ging, also um das Publikum zu kämpfen auch, ne? Und sozusagen die Präsenz oder letztlich auch die Überlebensfähigkeit der Branche zu sichern, ne?
Absolut.
Vor dem Hintergrund würden wir gerne nochmal mit Ihnen über die Pandemieerfahrungen sprechen, weil das war ja ein riesiger Einschnitt für die gesamte Buchbranche und hat ja eben vor allem die Buchmessen insofern betroffen, als sie dann mehrere Jahre hintereinander abgesagt wurden und man dann darüber diskutiert hat, braucht man eigentlich noch diese Präsenzveranstaltung oder sollte man das nicht alles ganz anders machen? Es hat sich danach natürlich auch viel verändert. Und gleichzeitig ist es in meiner Wahrnehmung so gewesen, dass danach eigentlich erst recht nochmal der Wert auch dieses Begegnens in Präsenz von vielen hervorgehoben wurde. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, eigentlich genau so. Wir haben es natürlich erstmal erlebt im ersten Jahr, also 2020. Das war so, als wenn man jemanden im Teppich unter den Füßen wegzieht. Ich glaube, 14 Tage vor der Buchmesse wurde die Buchmesse abgesagt. Aufgrund der ersten Fälle von Corona und der stark ansteigenden Zahlen. Und dann dachte ich so, naja, okay. Und in dem Jahr hatten wir auch nichts vorbereitet, logischerweise. Wir waren auf eine Messe eingestellt und das war tot. Es war vorbei. Da gab es gar nichts. Das hat die Verlage natürlich schwer getroffen. Und man hat dann aufs nächste Jahr geplant und ich bin fest davon ausgegangen, dass 21, dass es da eine Buchmesse gibt. 21 war das Messegelände geschlossen. Also da gab es auch wieder keine Buchmesse. Und da haben wir dann eine digitale Buchmesse gemacht. So mit erstmal ohne Strukturen, ohne Geld, ohne auch Expertise darin. Das ist ja was ganz anderes, ob Sie eine Präsenzveranstaltung machen oder ob Sie jetzt Dinge streamen. Und wir haben dann ein paar Veranstaltungsorte geöffnet und aus denen wurde dann gesendet. Da saß aber nur der Autor oder die zwei Autoren. Und kein Publikum. Ich bin dann dorthin gegangen. Die haben mich fast umarmt vor Begeisterung, dass dort ein richtiger Mensch zur Tür reinkam. Ja, also dieser Bedarf, sich zu treffen in Leipzig und zu reden und sich auszutauschen, den konnte man da schon sehen. Und in 22 haben wir auch wieder gedacht, wir machen die Buchmesse, haben es organisiert und auch wieder so 2 Monate vorher haben dann die Verlage das Handtuch geworfen und gesagt, die Inzidenzzahlen sind einfach noch viel zu hoch. Wir machen das nicht. Wir schicken da unsere Leute nicht hin. Dann bricht alles zusammen. Ja, das so. War die Messe wieder ausgefallen. Da haben dann ein Buchhändler und ein Verleger und 2 Verleger haben dann gemeinsam eine Pop-Up-Buchmesse in Leipzig in einer alten Fabrikhalle organisiert. Die war ganz klein. Da sind wir alle hingerannt und hinterher hatten wir alle Corona. Da wusste ich auch, dass es richtig war, die Messe abzusagen. Aber meine Marketing-Experten im Hause haben gesagt, das war jetzt einmal zu viel. Also 3-mal abgesagt bedeutet tot. Und ich hatte ja aber immer den engen Kontakt zu den Verlegern und auch zu den Verlagsmitarbeitern. Und die haben alle gesagt, nee, das geht weiter. Herr Zille, das hat wirklich nur mit Corona zu tun, nicht mit Leipzig und Frankfurt oder was auch immer. Und 23 haben wir es ja dann wieder hingestellt. Und da hat man ja gesehen, dass wir recht hatten, dass es durchaus diese enge Bindung zu Leipzig gibt. Dass viele jüngere Autoren im Frühjahr die Leipziger Buchmesse vor allen Dingen nicht bloß die großen Stars, sondern eben auch die Debütanten, dass die Leipzig dringend brauchen, um Öffentlichkeit zu bekommen. Brauchen Autoren sowieso Buchmessen, um Öffentlichkeit zu bekommen. Aber das, und wir haben dann uns noch groß vorgenommen, zu streamen, zu machen, zu tun. Das ist dann aber ehrlich gesagt, wir haben einiges auch gestreamt natürlich, um unsere Reichweite zu erhöhen. Aber das Präsente vor Ort zu reden, zu klönen, sich kennenzulernen, das hat man sozusagen schnell wieder zurückbekommen. Und es ist, glaube ich, nicht sehr viel in der reinen Messeorganisation nach außen, was Veranstaltungen betrifft. Nach innen, was Digitalisierung der Abläufe betrifft, da haben wir uns sehr stark nach vorne entwickelt. Aber was sozusagen Frontend betrifft, ist es wieder sehr klassisch. Ja? Also Leute kommen an einem Ort zusammen und wollen live Personen sehen und sich mit denen austauschen.
Ganz hervorragend, lieber Herr Zille. Wir danken Ihnen sehr für diese Einblicke in ein Messewesen, das man, glaube ich, so gar nicht so gut kennt, wenn man zweimal im Jahr in den Feuilletons liest, vielleicht auch dorthin fährt, sich Stände anguckt, eventuell Glück hat, auf eine Party eingeladen zu werden. Man weiß gar nicht, was da alles im Hintergrund läuft. Man weiß nicht, wie sich das verändert hat. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ganz herzlichen Dank, ja. Ja, ich finde, dass man jetzt noch mal gesehen hat, sowohl im Gespräch mit Herrn Zille als auch in dem, was wir davor rekonstruiert haben an der Geschichte der Buchmessen, dass sich wie im Produktbuch ja auch bei den Buchmessen eben Kultur, Ökonomie und Politik auf eine ganz intrikate Weise bündeln und verbinden und teilweise eben aber auch in Konkurrenz zueinander geraten. Das kann man eigentlich in der Geschichte der Buchmessen von Anfang an sehen und hat man jetzt aber, glaube ich, gerade in der Geschichte des 20. Jahrhunderts nochmal besonders stark gesehen.
Ja, was mir aufgefallen ist in unserer Episode jetzt und vor allem auch in den Beiträgen, die Oliver Zille für uns geleistet hat, ist, dass diese Spannung zwischen Markt und Kultur auf Buchmessen, glaube ich, sehr, sehr stark spürbar ist. Und dass sie irgendwie parallel geht mit dem, was man gar nicht sieht, was passiert auf Buchmessen im Hintergrund, was vielleicht auch nach der Pandemie sich verändert hat, eine Digitalisierung wahrscheinlich im Rechtehandel, in wirtschaftlichen Funktionen einhergeht mit einer Feier des Buches, mit einer Feier von Präsenz, mit weniger einer Fetischisierung, aber wirklich eine Gemeinschaft, die sich um ein bestimmtes Medium schart.
Genau, ich meine, die parallele Geschichte zu dem, was er jetzt auch über die Mangas erzählt hat, ist natürlich jetzt die Diskussion über New Adult, die besonders im Hinblick auf die Frankfurter Buchmesse geführt wurde. Also das ist ja genau diese Diskussion, ne? Wie stark sollte eigentlich ein Genre vertreten sein, das sehr, sehr populär ist und der Buchbranche sehr viel Geld einbringt gerade, wo sich aber nicht alle darüber einig sind, wie wertvoll das ist oder ob das das Einzige, oder nicht das Einzige, aber ob das in dieser Form, in dieser Breite vertreten sein sollte.
Ja, richtig. Das ist wahrscheinlich eine Parallele, die man jetzt diskutieren müsste. Inwiefern ist New Adult, ist Romance, ist Romantasy das Manga von damals, von heute? Ich habe neulich mit Sebastian Gugolz, dem Sprecher Vorsteher heißt er, des Börsenvereins gesprochen, der dazu eine ganz interessante Meinung hatte, der sagte einfach, hey, das nimmt doch niemandem was weg. Und da hat er natürlich auch recht. Andererseits ist es so, wenn man auf diese Messen geht und plötzlich ist ein großer Teil der Fläche allein schon damit belegt, dann fühlt sich das erstmal ganz anders an.
Ja, gut, vielleicht sprechen wir darüber irgendwann mit jemandem von der Frankfurter Messe. Wir haben ja, was die politischen Dimensionen der Messe angeht, auch noch einen Blick ins Jetzt vorbereitet.
Der Blick ins Jetzt.
Ein Politikum.
Genau, der Blick ins Jetzt führt uns zum Deutschen Buchhandlungspreis. Das gilt als eine der wichtigsten kulturpolitischen Auszeichnungen für den unabhängigen Buchhandel, wurde aber, und das ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung wahrscheinlich allen bekannt, in diesem Jahr abgesagt. Die Preisverleihung fällt aus, und zwar nach einer politischen Kontroverse. Auslöser war eine ungewöhnliche Entscheidung. Der Kulturstaatsminister Weimar hat 3 der von der Jury ausgewählten Buchhandlungen wieder von der Liste gestrichen, mit Verweis auf verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Es ist aber geheim, was das für Erkenntnisse sind. Also bisher weiß man nichts darüber. Und damit ist eine Debatte darüber ausgelöst worden, eine sehr heftige Debatte, wer eigentlich über kulturelle Auszeichnungen entscheidet, eine Fachjury oder die Politik. Weimar argumentiert natürlich so, wo staatliches Geld vergeben wird, muss der Staat auch Verantwortung übernehmen. Und seine Kritiker, die es in hoher Zahl gibt, warnen dagegen vor einem Präzedenzfall und sagen, wenn politische Stellen Juryentscheidungen nachträglich korrigieren können, dann gerät die Autonomie kultureller Institutionen ins Wanken. Möglicherweise zeigt sich aber auch hier eben eine Grundspannung, die gegenwärtig im Literaturbetrieb immer wieder für Kontroversen sorgt. Man hat das im vergangenen Jahr schon rund um den Deutschen Verlagspreis gesehen, wo es ähnliche Diskussionen gab. Denn es ist ja so, Preise, Förderprogramme und Auszeichnungen berufen sich auf die Unabhängigkeit der Kunst, werden aber fast immer aus öffentlichen Mitteln finanziert. Es ist also die Frage, ob hier eine Grenze überschritten wurde, aber auch, wo diese Grenze zwischen Kulturförderung und politischer Kontrolle überhaupt verläuft.
Ja, das wird gerade sehr, sehr intensiv diskutiert. Wir müssen, glaube ich, eine Sache dazu sagen. Heute ist der 12. März, das ist der Tag, an dem wir aufnehmen. Die Buchmesse fängt in einer knappen Woche an.
Genau.
Und wenn man durch den Blätterwald streift und die doch immense Kritik an Wolfram Weimar liest und zur Kenntnis nimmt, dann weiß man nicht, ob dieser Kulturstaatsminister angezählt ist oder nicht.
Das stimmt. Deswegen heißt diese letzte Rubrik ja auch Blick ins Jetzt und nicht Blick in die Zukunft, weil wir leider nicht sagen können, was in wenigen Tagen oder einer Woche ist.
Genau, wir können nicht hellsehen, wir können nicht wahrsagen. Die letzten Erkenntnisse sind, dass die betreffenden Buchhandlungen, das sind 3 an der Zahl, die keine Förderung erhalten haben, wohl zumindest nicht mit der ganzen Wahrheit konfrontiert worden sind. Das BKM hat ihnen wohl mitgeteilt, das ist Weimars Behörde, dass die Jury sich gegen sie entschieden hätte. Was nicht der Fall ist, das ist ein Fall, den wir weiter beobachten müssen. Mhm. Und vielleicht hat sich schon was geändert, wenn diese Episode für euch zu hören ist.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und sind wie immer dankbar, wenn ihr die Folge teilt oder ein Like hinterlasst. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Literatur im Betrieb ist ein Podcast der LMU München. Moderiert von Erika Tomalla und Laden Gladitsch. Produziert von Pool Artists. Projektleitung Julia Tautz. Redaktion und Skript Erika Tomalla, Mladen Gladitsch und Julia Tautz. Sounddesign Benjamin Meyer. Cover Susanne Igelmann.